Hallo zum Spielmacher, Fußball von allen Seiten, von 360 Media. Wir treffen Menschen, die den Fußball machen und ihn ausmachen. Das sind Trainer oder Ex-Trainer, Spieler oder Ex-Spieler, Entscheider und Berater. Und jetzt ist der Deadline Day, also das Transferfenster, seit 10 Stunden zu und 10 Stunden später zeichnen wir auf mit Volker Struth. Hallo Volker.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Ich sag mal willkommen.
Ja, vielen Dank. Wir sind bei dir zu Hause.
Genau.
Ja? Das ist ein besonderer Tisch, auf den wir gleich natürlich noch eingehen, wo ab und zu wichtige Menschen sitzen und über Transfers und oder andere Dinge gesprochen wird. Aber sag doch erstmal, wann hast du dein Telefon ausgemacht gestern?
Also an die Uhrzeit kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich mache mein Handy eigentlich nie so richtig aus. Das hat aber nichts mit dem Deadline-Day zu tun, sondern das ist eine dumme Angewohnheit. Ich stelle es ganz selten mal auf Flugmodus und ich mache da keinen Unterschied. Du spürst irgendwann, wenn du das ein paar Jahre machst, pass auf, das war's jetzt für heute und da kommt nichts mehr.
Was war denn der wichtigste Anruf gestern noch?
Oh, gestern war ein Tag, der, ich mache das jetzt 18 Jahre, so ehrlicherweise noch nie stattgefunden hat. Ich bin ja wirklich kein großer Fan von diesem Deadline-Day, von dem, was draus gemacht wird, weil ich es so nicht kannte, wie es dargestellt wird. Ich hatte gestern einen außergewöhnlichen letzten Tag einer Transferperiode mit ganz vielen Themen, wo ich auch vorher schon wusste, das kann eh nichts werden. Da ist eine Wahrscheinlichkeit von 2% drin. Du musst der Sache aber nachgehen, weil wenn dann doch irgendwo, mehr Fleisch am Knochen ist, als du das empfindest und du gehst der Sache nicht nach, du bist ja schließlich verantwortlich für unterschiedliche Parteien, ja? Also,
hast du ein Beispiel?
Ja, in erster Linie mal für einen Spieler, ne? Und stell dir mal vor, du wirst mit einem Thema konfrontiert und gehst der Sache nicht nach und 4 Wochen später kommt der Spieler oder ein Angehöriger vom Spieler und fragt dich immer, habt ihr gehört, da hast du doch an dem Tag noch einen Anruf bekommen, mit einem Mitspieler gesprochen oder mit dem Sportdirektor gesprochen oder sonst irgendwas, bist gar nicht drauf eingegangen, bist der Sache nicht nachgegangen und schon hast ein Problem. Das heißt also, ob du jetzt wirklich auf direktem Wege mit etwas konfrontiert wirst oder über die Herrschaften, die das sich zum Business gemacht haben, also über Dritte oder über Medien mit irgendetwas konfrontiert wirst, du hast immer eine gewisse Unruhe da drin.
Also dann sag doch mal, gibt's ein konkretes Beispiel, was dich dann gestern so angesteckt hat oder was dich genervt hat?
Naja, nicht nur gestern, es geht grundsätzlich um diese Tage.
Spiele. Irgendwas, irgendein Konkretes.
Was Konkretes? Nochmal, es gibt ja immer wieder Gerüchte. Also es ist ja nicht jede Meldung, die über das Medium kommt, richtig. Es ist ja auch oft da kommt irgendwo eine Info, dann wird die aufgenommen. Ich kann das auch verstehen, dass ein Medium das dann aufnimmt, für den Fall, dass doch was dran ist, aber oft ist es ja halt wirklich nicht so. Und mich nervt es unwahrscheinlich, wenn du dann von einem Spieler, von einem Angehörigen, vom abgebenden Verein einen Anruf bekommst und gefragt wirst, hör mal, weißt du was, hast du was gehört, was ist denn da dran, etc. Und dann hast du Stunden damit zu tun.
Also es kommt eine Meldung mit so einem klaren Vielleicht und dann geht's bei dir los quasi.
Naja, dein Kollege, nehmen wir den mal, den Herrn
Plettenberg.
Naja, also da kommt eine Meldung und da wird verkündet, wir wissen exklusiv, Spieler XY hat das Interesse von Verein ABC erweckt. Jetzt frage ich dich mal, du bist jetzt der Spieler. Du kriegst das jetzt mit, bist jetzt Spieler von der TSG Hoffenheim und du wirst jetzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Du hörst das jetzt irgendwo von einem Bekannten, siehst es selber, liest es irgendwo. Was machst denn du?
Ich rufe dich an, wenn du mein Berater bist.
Genau.
Und frage, wie sieht's aus?
Genau. Und dann sag ich dir, also ich kann das mal abklopfen, ich höre mal nach.
Dann rufst du beim Kehl an.
Dann rufe ich einen Kehl an oder wen auch immer. Ich habe ja dann meine Quellen und dann kriege ich eine Info. So, jetzt sagt mir der Herr Kehl, nee, also stimmt nicht, ist nichts dran. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Spieler und dann sage ich dem Spieler, also in dem Fall zu dir, hast du eigentlich mal gespielt?
Ich habe gespielt, ja.
Ja?
Ja. Fichte Bielefeld.
Fichte Bielefeld, okay. Liga? Nur mal so am Rande.
Verbandsliga.
Okay, gut. Ja. Ich habe dich irgendwann mal gesehen, da hast du irgendwie bei der Spoho gekickt hier, ne?
Ja.
Innenverteidiger, 6 irgendwie so.
Ja.
Ja? Kann mich ganz dunkel erinnern.
Und, war ich gut?
War sogar ein Aschenplatz, kann das sein?
Ich meine, in Köln ist alles möglich, aber ich glaube eher, in Köln war es eher Kunstrasen. Aber ist ja wurscht. Ja. Kann auch Asche sein.
Ich war noch kein Berater. Ich war noch kein Berater.
Du hättest mich verpflichtet.
100%.
Gut.
Also jetzt spielen wir das mal weiter.
Ja.
Ich rufe dich an und sage, hab mit Dortmund telefoniert, ist nichts dran. Jetzt kommt das Gerücht, aber 2 Stunden später nochmal irgendwo. Du hörst das nochmal. Was machst du denn dann?
Ja, nochmal anrufen macht ja keinen Sinn.
Sicher?
Ja. Würde ich schon sagen. Also,
okay.
Aber wie oft sagt denn der Kehl, aber jetzt, wo ich dich schon dran habe, Volker, so eine schlechte Idee ist das eigentlich gar nicht.
0,01%.
Okay. Oder er sagt, jetzt, wo ich dich schon mal dran habe, wie sieht es denn mit X und Y aus?
Ja, aber dafür brauche ich das Gerücht nicht.
Das stimmt.
Dafür brauche ich das Gerücht nicht, weil geh mal davon aus, dass ich oft genug mit Kehl oder mit sonst wem telefoniere und gerade in so einer, auch in so einer Transferperiode immer wieder, wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes, wie darüber nachzudenken, wie können wir selber noch stattfinden, ja, also im realen Prozess und deswegen stoße ich dieses Thema auch mal an. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was wir damit zu tun haben, wenn diese ganzen Gerüchte noch oben drauf kommen? Du hast auf einmal so viele Themen. Und ich will das aber trotzdem dieses Beispiel einmal weiter ausführen. Jetzt hast du einen umtriebigen Bruder, der dann 2 Stunden später bei dir anruft und sagt, ja, aber das kann nicht sein, was der Struth da erzählt. Ich habe das jetzt nochmal gelesen. Was macht der denn da? Also diese Fälle gibt's auch, dass da du scheust mit diesen Gerüchten so viele Beteiligte auf. Und das ist halt mehr geworden als früher. Und deine Frage war ja, was hat dich gestern am meisten aufgeregt? Ja, mehrere solcher Fälle. Die regen mich einfach auf. Wobei, nochmal, ich will ja auch gar keinen verurteilen. Ich kann verstehen, dass das ein Markt geworden ist, dass man damit Sendungen füllt, dass man damit Zeitungen füllt. Ich muss trotzdem ganz klar mal auch diese Debatte anstoßen. Wie viel davon stimmt denn nicht? Und ich mach's mal. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich nehme es mal als Beispiel. Weißt du, wenn ich 50 Lottoscheine ausfülle, dann habe ich auch mal einen Dreier dabei. Und das ist etwas, ich komme ja nur drauf, weil du mich fragst, was hat dich am meisten geärgert gestern? Das ist ein Thema, das geht mir, um es auf den Punkt zu bringen, mega auf die Eier. Aber es ist, wie es ist.
Also du machst das ja schon sehr lange.
18 Jahre.
Und weißt ja auch, wie sich das alles entwickelt hat, also nicht nur euer Geschäft, sondern das Mediengeschäft ja auch, Social Media und so weiter und so weiter. Und die Leute interessiert es ja, also die Leute gucken es, in England, die gucken es bei uns. Fabrizio Romano hat Follower, aber Millionen, weil die ganzen Jungen, vor allem die Jungen, also die von 15 bis, würde ich mal sagen, Ende 20, immer gucken, was schreibt er jetzt. Und der hat ja auch eine gute Trefferquote oder eine ordentliche Trefferquote. Das gehört ja auch zur Wahrheit.
Ja.
Und ist es für euch... Also ich würde jetzt mal sagen, Kampagne im Gespräch, Ziel erreicht. Also es ist alles, es ist viel los. Man spricht drüber. Hilft euch das oder hilft euch das nicht?
So wie ich es gerade erklärt habe. Es gibt Themen, die...
Also du würdest es lieber, dass es etwas stiller abläuft im Hintergrund.
Na, ich hätte es lieber, ja, genau, dass es stiller abläuft. Ja, das haben wir ja in den letzten Wochen auch mit kommen wir vielleicht gleich drauf, mit dem einen oder anderen Thema gehabt. Dass es dann wirklich erst ein Thema wurde, als es dann durch war. Das sind natürlich uns allen, das sind die liebsten Transfers, Verlängerungen, was auch immer. Ja, wenn du Vollzug hast und erst dann kommt das Medium. Weil doch dann während eines Prozesses, Verhandlungen, Gespräche etc., in dem Moment, wenn das Medium dabei ist, und ich wiederhole mich, ich kann das ja verstehen, das ist ja euer Job oder es ist der Job der Journalisten. Aber in dem Moment, wenn das Medium in den Prozess involviert ist, kommt Unruhe auf.
Deswegen machen wir das jetzt, was du gerade vorgeschlagen hast. Also nochmal, wir sind da hier bei Volker Struth zu Hause und das ist jetzt nicht seine Agentur und hier sind nicht jetzt jeden Tag 3-4 Leute und sagen, lass uns nochmal über Transfer X oder Y oder über eine Verlängerung verhandeln. Aber hier hat ja zum Beispiel die Verhandlung mit Julian Nagelsmann
stattgefunden. Hier sind nur Auserwählte, Sebastian.
So.
Hier sind nur Auserwählte.
Das finde ich gut. Also, dann erklär uns nochmal kurz die Tischordnung bei so einem Nagelsmann zum Beispiel. Also wenn die dann hier...
Gibt keine Tischordnung, aber auf dem Stuhl, auf dem du jetzt gerade sitzt, hat vor einigen Wochen noch der DFB-Präsident gesessen, Bernd Neuendorf. Ich habe da gesessen und wir haben hier, das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, komm, wir machen es mal
hier. Wer hat hier gesessen?
Andreas Rettig.
Und hier?
Rudi Völler.
Ich bin der Präsident.
Ja, und hier hat Sascha Brese gesessen und dann haben wir die Runde voll. Und hier haben wir ganz viele Runden gedreht in den letzten...
Wo hat Julian Nagelsmann gesessen?
Julian Nagelsmann war nur beim ersten Mal dabei, also als er Bundestrainer wurde, das erste Gespräch. Wir haben ja hier 3, ich sag mal, Runden gedreht, eigentlich haben wir 6 Runden gedreht, aber wir haben 3-mal einen Vertrag zum Abschluss gebracht. Also Julian wurde eingestellt, wir haben die erste Verlängerung vor der Europameisterschaft gemacht und wir haben dann jetzt vor kurzem entschieden, diesen Vertrag nochmal zu verlängern. Das heißt, wir, Julian hat das entschieden und der DFB, wir begleiten so etwas ja nur und vermitteln. Aber wir haben hier insgesamt 6-mal gesessen. Julian hat da draußen auf der Terrasse gesessen mit Rudi, beim Ursprungsvertrag, als Julian Bundestrainer wurde. Ansonsten ist...
Warum hat er dann draußen gesessen? Weil also es war der Rahmen war für ihn klar und ihr müsst das dann festzuhören mit den Entscheidungen.
Also ob das jetzt ein Trainer ist und sowieso bei den Gesprächen und bei den Verhandlungen, die wir führen, sind ja in den seltensten Fällen die Spieler oder die Trainer dabei.
Hier aber jetzt war es ja so.
Ja, das war damals, weil es ging um Kennenlernen, es ging um Atmosphäre und um, da ging es auch gar nicht um Zahlen, ja, sondern die haben wir dann besprochen, als Julian sich mit Rudi draußen ausgetauscht hat und über was auch immer gesprochen hat.
Aber er ist dann bewusst rausgegangen.
Nee, wir haben Spieler nie am Tisch oder Trainer. Ja, also was wir haben, und genauso bin ich auch nie dabei, wenn ein Spieler mit einem Trainer spricht oder ein Trainer mit einem Sportdirektor spricht. Also diese ganzen sportlichen Internas, da halte ich mich auch raus und das mache ich auch ganz bewusst und deswegen versuche ich dann immer, ja, ich sag mal so, Szenen zu schaffen, wo die Menschen zusammenkommen, die dann auch für den einzelnen Bereich zusammengehören. Ja, ich möchte mich nicht mit einem Trainer und einem Spieler an einen Tisch setzen, wenn der Trainer dem Spieler erzählt, was er in Zukunft sportlich von ihm erwartet. Das muss der Trainer schon mit dem Spieler selber machen, weil in dem Moment, wenn der Spieler da unterschrieben hat, ist er ja auch mit dem Trainer alleine und der Berater läuft da nicht mit rum. Deswegen habe ich das immer so gehandhabt, dass ich bei diesen Gesprächen, wo es ums Eigentliche geht, also alles, was außerhalb des Arbeitsvertrages ist, dass ich da nicht dabei bin.
Die andere Seite, Vereinsseite, Trainer, Sportdirektor, Manager, wie man immer das benennen will, sagt es ja in Anführungsstrichen genau andersrum. Die sagen, die Berater, die haben so einen Einfluss und ständig ruft einer an und warum spielt der nicht? Und so kannst du die Seite auch verstehen?
Die kann ich total verstehen. Und hier kommen wir ja wieder in eine ganz andere Debatte rein. Du sagst gerade, die Berater. Etwas, was ich seit vielen, vielen Jahren auch versuche, immer wieder anzustoßen. Ja, ich mache das nicht. Ich mache sowas nicht. Ich mische mich da nicht in die Belange ein. Und glaub mal, ich habe sehr oft einen Spieler am Telefon, der, oder ich sag mal so, ich mache es nicht auf diese Art und Weise. Sondern natürlich versucht man, schau mal, wir sind Informationslieferanten. Ja, und wir müssen versuchen, einem Spieler über unseren Informationshaushalt klar zu machen, warum gewisse Sachen, damit meine ich jetzt nicht nur einen Transfer, warum gewisse Sachen so sind, wie sie sind. Und dazu gehört Kommunikation, dazu gehören Dialoge. Es geht immer um die Art und Weise. Also es gibt ganz klar diese Berater, die einen Sportdirektor anrufen, den massivst durchbeleidigen und auch einen Trainer anrufen und durchbeleidigen, weil der Spieler nicht spielt oder weil irgendeine Situation stattgefunden hat, zu früh ausgewechselt oder was weiß ich. Und sowas ist natürlich, das geht natürlich nicht.
Erwarten das nicht manche Spieler vielleicht sogar? Ganz musst du mal für mich kämpfen.
Naja, für mich kämpfen, gerne. Aber das muss auch alles irgendwo realistisch bleiben. Das muss auch alles in einer gewissen Form bleiben. Und es muss auch in meinem Zuständigkeitsbereich bleiben. Und mein Zuständigkeitsbereich ist nicht, wenn ein Spieler einen Vertrag unterschrieben hat, dafür zu sorgen, dass der jedes Mal spielt. Da wird der Spieler selber zu sorgen. Nicht ich, das ist nicht meine Aufgabe. Im Vorfeld hinzugehen, wenn du so einen Transfer machst, ist viel wichtiger, mal zu eruieren, ist es der richtige Club? Wie viele Mitbewerber hast du auf deiner Position? Ja, ist da zufällig, nehmen wir jetzt mal die Innenverteidigerposition. Da sind jetzt auf der Innenverteidigerposition 2 alte Haudegen. Die sind schon seit 7, 8 Jahren in dem Club. Und du kommst jetzt mit einem 21-Jährigen dahin. Der eine von den beiden ist sogar noch der Kapitän. Da muss man schon mal gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du spielst und im Vorfeld die Gespräche führen mit Trainer, mit Sportdirektor. Warum wollt ihr diesen Spieler haben? Erklärt mir das mal. Welche Rolle nimmt er ein? Aber auf Teufel komm raus, einen Transfer zu machen und sich dann zu beschweren, wenn das nicht funktioniert, das halte ich für falsch.
Dann kommen wir gleich nochmal auf Julian Nagelsmann zurück. Aber weil du gerade dieses Beispiel nimmst, dann ihr habt ja Tom Bischoff.
Ja, wir betreuen
Tom Bischoff und er hat sich jetzt mit eurer Begleitung dazu entschieden, zu den Bayern zu gehen, für die zu spielen.
Genau.
So, wie läuft das dann da ab? So, Lothar Matthäus sagt, okay, so ein Spieler, der so viel Talent hat, muss natürlich Spielzeit bekommen.
Genau.
Wie ist da die Abwägung?
Also, ich kann das mal vergleichen mit, hat vor 11 Jahren oder vor 12 Jahren einen Transfer gegeben, Mario Götze. ich glaube, einer der emotionalsten Transfers, die wir in Deutschland hatten.
Von Dortmund zu den Bayern.
Mario wechselt von Dortmund zu den Bayern. Ich war damals April 2013. Es war eine Bombe. Und ich habe das auch oft erzählt. Am Tag vor der Unterschrift habe ich mich nochmal mit Mario und mit seinem Vater getroffen, weil ich Bauchschmerzen hatte mit diesem Transfer. Und das hat auch über viele, viele Jahre gewirkt. Also bei mir gewirkt, dass ich dieses Gespräch geführt habe. Und ich habe Mario damals gefragt, ob er sich sicher ist, dass das der richtige Schritt ist. Weil Klopp hat damals um ihn gekämpft und es gab damals noch diesen Aki Watzke hat in Dortmund irgendein Restaurant, ich glaube sogar schließen lassen, haben wir uns dann mit Vater, mit Mario, meine Wenigkeit, Michael Zorc war dabei, Aki Watzke war dabei, Jürgen Klopp war dabei. Große Runde, alles probiert. Dortmund haben alles probiert, ihn umzustimmen. Mario wollte das damals aber unbedingt machen. Der Unterschied zwischen Mario und Tom Bischoff ist, Mario ist damals zu Pep Guardiola gewechselt. Tom Bischoff wechselt zu Bayern München. Ich habe an dem Abend, bevor die Unterschrift stattgefunden hat, Tom auch noch gefragt, ob er das wirklich, wirklich so aus sich raus möchte, ob er sich das zutraut. Ob er glaubt, dass das für ihn selber als Sportler der richtige Schritt ist. Und da kam ein ganz klares Ja. Und damit ist die Geschichte erzählt. Der Spieler muss es entscheiden und nicht der Berater. Dass der Berater sensibilisiert, darauf hinweist, über Gefahren informiert. Wir haben ja bei Tom nicht nur mit Bayern München gesprochen, wir haben mit ganz, ganz vielen Clubs gesprochen. Ja. Und das ging über Monate, das war auch gut. Der Junge ist ein hochintelligentes, empathisches Kerlchen. Und
ein sehr guter Fußballer.
Und nebenbei auch noch ein super Fußballer. Nur nochmal, der Unterschied hier ist, der Junge ist überzeugt davon, dass er da stattfindet, dass das der richtige Schritt ist und wie gesagt, er wechselt zu einem Verein. Bei Mario war es wirklich damals schon eher so, er ist zum Pep gewechselt, nicht zu den Bayern.
Wo habt ihr das verhandelt? Weil das ist ja auch...
Wen, Bischof oder? Ja,
in München, hier an diesem Tisch. In
unserer...
Weil es ist auch nichts rausgekommen.
Genau.
Ist auch eine Kunst.
Genau. Das haben wir es gab da ein Kennenlernen mit dem Spieler, mit der Familie und...
Bei Käfer?
Nein. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht die richtige Location für solche Gespräche.
Da wäre es wahrscheinlich auch ein Foto gegeben, eventuell.
Wahrscheinlich, ja. Wobei, kann man auch umgehen, aber im Käfer ist es schwer. Naja, also wir haben das in unserer...
Aber ihr legt großen Wert darauf, dass es ganz intern ist und dann irgendwann vermeldet ihr das und dann soll es bis dahin keiner mitmachen.
Das ist ja das, was ich dir gerade erklärt habe. Also wenn du das hinbekommst, dass du die Medien raushältst, möglichst lange raushältst, ja, dann ist dieser Prozess... einfacher, weil in dem Moment, wenn die Medien dabei sind, hast du mehr Protagonisten dabei und dann kommt Unruhe auf und da ist aber auch jeder daran interessiert. Also
und so ein Medical Check, der findet dann wo statt? Also es gibt ja die legendären Bilder, Praxis, Müller-Wohlfahrt, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte von Fußballern da schon fotografiert worden sind.
Naja, also in der Regel finden die Medicals schon in der Stadt statt, wo der Verein seine
medizinische
Abteilung hat, der neue Verein. Ich habe aber auch schon Medicals an anderen Orten gemacht, ja. Internationale Transfers, da finden die Medicals oft auch nicht vor Ort statt.
Springen wir zurück zu Julian Nagelsmann. Woher weißt du denn, wie viele Leute wissen denn eigentlich, wo du wohnst? Dass da nicht mal einer im Gebüsch sitzt?
Naja, das war die Frage gestern Abend, was ich mir hier gerade für ein Eigentor schieße. Ich glaube, also so viele wissen es nicht.
Wir blenden die Adresse gerade unten ein.
Ich weiß es nicht genau, aber ein paar werden es wissen.
Aber kontrolliert da jemand vor solchen großen Gesprächen, ob da jemand irgendwo im Gebüsch sitzt?
Naja, also nochmal, das war ja gerade kein Spaß mit, hier kommen nur auserwählte Menschen hin. Wir führen hier nicht jeden Tag irgendwelche Gespräche. Ja, hier haben einige wenige stattgefunden mit einigen Protagonisten aus unserer Branche und dieses Gespräch mit dem DFB. Wir haben eine große Agentur, du kennst die, da ist immer Betrieb und wenn ich dann auf einmal Rudi Völler und Bernd Neuendorf bei mir in der Agentur habe, dann weiß ja jeder, um was es hier geht.
Ja, wenn ich jetzt auch Leute auf der Straße. Also wenn ihr jetzt ein DFB-Auto anhält und da steigen Völler, Rettich, Neuendorf aus.
Ja, aber so groß ist die Straße nicht und hier laufen nicht so viele Menschen rum wie bei uns in der Agentur in der Innenstadt. Also Das ist schon für so einen Moment. Weil nochmal, wenn der Sebastian Kehl morgen bei mir in der Agentur rumläuft, ja, dann wissen die, dass der Struth mit dem Kehl zusammengesessen. Das können 100 Sachen sein.
Ja.
Ja. Aber wenn ich mit Bernd Neuendorf an einem Tisch sitze, dann weiß man genau, um was es geht.
Julian hat Zitat verlängert, weil es so besondere Momente sind und Feedback und Resonanz für ihn ausschlaggebend sind. Also was kriegst du sozusagen zurück von der Fußballnation, von der Mannschaft? Kannst du das ein bisschen ausführen?
Wie empfindest du das denn? Wie hast du das empfunden, als du gehört hast, Julian hat seinen Vertrag zum zweiten Mal übrigens verlängert? Wir müssen ja beide Verlängerungen, die müssen ja unterschieden werden. Das sind ja zwei unterschiedliche Argumente gewesen.
Ich finde das, wenn ich jetzt nochmal von Beginn an das nehme, war es ja eine absolute Win-Win-Situation, fand ich. Also ein super junger, dynamischer Trainer und eine Mannschaft, die in der Findungsphase war und jemand brauchte, der nochmal mit anderen frischen Ideen kommt. Deswegen hat das super funktioniert. Dann haben wir uns natürlich auch immer drüber unterhalten, was passiert denn jetzt? Gab es ja erst bis zur EM, also bis zur WM, wo du sagst, okay, das wird dann verlängert, erstmal Heim-EM, dann jetzt, was jetzt kommt, 26. Und dann habe ich so überlegt, für so einen jungen Trainer, 37 ist er jetzt, dann, nachdem du eine Nation glücklich gemacht hast mit einer EM und einer WM, steigst du wieder beim Verein ein. So, das war mein Gedanke. Deswegen war ich überrascht.
Also es war jetzt keine große Überraschung, so wie du das gerade beschreibst, sondern ich halte das für nachvollziehbar, dass man. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass wir diesen Mann begleiten. Und ich maß mir jetzt auch nicht an, hier auf Dr. Fußball zu tun. Aber in meiner Wahrnehmung, und wie gesagt, ich mache das 18 Jahre, ist das einer der Top-Trainer. Und wenn du als Deutscher Fußballbund diesen Trainer schon unter Vertrag hast und weißt, wir laufen jetzt, und das ist gar nicht so lange hin, in 15 Monaten wäre der jetzt oder 16 Monaten wäre der jetzige Vertrag auch wieder ausgelaufen. Das heißt, wir wären sowieso irgendwann Richtung WM wieder mit dem Thema konfrontiert worden, was macht denn Julian Nagelsmann nach der WM? Also, dass man dann jetzt hingeht, in aller Ruhe, ohne getrieben zu werden wieder, so wie das ja vor der EM ein Stück weit war, kam das Gerücht Bayern München auf, ja, und könnt euch ja noch dran erinnern, dass man sagt, kannst du dir das denn grundsätzlich vorstellen? Also, wir haben doch nichts anderes gemacht, wir haben den Herbst 2025 in den Winter 2025 geholt. Wir haben das 9 Monate nach vorne gezogen.
Und wie hält man das geheim?
Naja, so wie wir es gemacht haben. Ne? Wir haben, da hat ja, genau weil es eben noch so weit weg war, hat das keiner so richtig auf der Pfanne gehabt. Ja? Und deswegen haben wir es jetzt gemacht. Und die Parameter, die hier besprochen worden sind, das sind die gleichen, die dann auch im Herbst 2025 besprochen worden wären. Also ich halte es für schwierig, irgendwann wird es mal so sein, irgendwann wird's mal ein Vertrag mal zu Ende gehen, ob es bis zum Ende dessen, was vereinbart wurde, läuft oder ob vorher irgendwas passiert, das weiß man nicht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass dann irgendwann wirklich Julian für sich mal sagt, so jetzt möchte ich mal wieder ins Tagesgeschäft zurück. Aber für den Moment macht ihm das so viel Spaß. Ja, da ist doch auch was passiert. Ich meine, wir haben doch alle diese Bilder gesehen bei der Europameisterschaft. Also die Nationalmannschaft, ich habe das auch hier am Tisch gesagt, die ist wieder da. Vor anderthalb Jahren hat sich kein Mensch mehr für die Nationalmannschaft interessiert. Und was da jetzt passiert ist, und da hat auch Julian Nagelsmann einen Anteil dran, und natürlich auch die Spieler und das, was daraus gemacht wurde, das ergibt Emotionen und aus einer Emotion heraus, aus einer Motivation heraus, ist es ganz schnell passiert, dass man gesagt hat, komm, wir bleiben ja erstmal zusammen.
Wieso habe ich eigentlich nur ein Butterbrot und du nicht?
Wir teilen uns das, haben wir doch gesagt.
Okay, ich esse die erste Hälfte und du die zweite. Und wenn es länger dauert, dann kochst du ein Süppchen hier für alle oder wie läuft das?
Muss mal gucken, Transferperiode lief jetzt dann doch nicht so gut. Ja? Und deswegen habe ich ein so Brot muss reichen heute.
Ja, wie viel habt ihr transferiert, bevor ich aufs Kochen komme nochmal?
16, 17, 18, sowas in dem Dreh, ich weiß es nicht genau. Also inklusive Verlängerungen. Ne?
Ist das dann eine gute Transferperiode? Also macht ihr das oder woran macht ihr das fest? An der Summe, also 17 Spieler sind happy oder gibt's da irgendeinen Maßstab?
Also für mich ist immer eins wichtig und das findet ja im Winter selten statt, bis nie. Das hast du dann im Sommer, dass du nicht aus einer Transferperiode rausgehst und hast einen arbeitslosen Spieler. Das ist für mich immer Worst Case. Da habe ich ein Riesenproblem mit, wenn man einen ausgelaufenen Spieler nicht ein neues Arbeitsverhältnis kriegt, so er noch weiter Fußball spielen möchte. Das ist für mich immer das. Das hast du im Winter halt nicht. Im Winter geht es halt um Situationen zu verbessern, um zu maximieren. Also spielt ein Spieler nicht oder man muss ja auch ehrlich sein, am Ende der Tage ist der Wintermarkt schon ein Stück weit ein anderer.
Also wer kocht dann? Es dauert länger und dann gehst du in die Küche und pürierst ein bisschen Brokkoli und dann gibt es eine Brokkolisuppe oder kommt dann jemand, der Brokkolisuppe serviert oder gibt es auch kaltgestellten Champagner für den Fall, dass alles super ist? Oder?
Wenn hier ein Transfer passiert.
Ja.
Ich habe doch gerade gesagt, so ein Transfer hat es hier ganz selten gegeben. Wir haben hier wirklich an Vertragsabschlüssen glaube ich, tatsächlich Julian gemacht, dreimal. Ansonsten gab es hier mal eine Tasse Kaffee, mal ein Vorgespräch.
War Oliver Minzler.
Oliver Minzler, wollte ich gerade erzählen, ist ja mal eingelaufen. Ein Tag nachdem Jogi Löw seinen Rücktritt erklärt hat als Nationaltrainer, da sind bei ihm die Synapsen angegangen, da habe ich gedacht, Moment. Löw hört auf, Bierhoff, Flick, hat er sich die Bahn gebaut und wusste genau, dann brauchen die Bayern einen Trainer. Wer ist der erste Ansprechpartner? Nagelsmann. Und dann rief er mich an, einen Tag später, ob man sich sehen könnte, und dann haben wir hier eine Tasse Kaffee getrunken.
Dann hat Oliver Minzler gedacht, okay, jetzt hört der Löw auf, der Flick wird Nationaltrainer, der dann bei dem Bayern-Trainer war, also wird die Bayern-Stelle frei. Wer kommt als einer der wenigen für als Bayern-Trainer in Frage? Das ist mein Julian Nagelsmann bei Leipzig.
Ja, der Mann hat in die Glaskugel geguckt.
Ja.
Das ist genau so gekommen. Also hier, und ich meine, da muss man jetzt kein Kernphysiker für sein. Das lag schon damals irgendwo auf der Hand. Aber ich fand es halt lustig, wie er es aufgebaut hat. Ja, mit, das können Sie vergessen, das wird niemals passieren. Ja, ich weiß ja, was jetzt kommt, Herr Struth. Niemals wird das passieren. Nur, dass Sie es wissen. Und ja, das hat er ganz gut aufgebaut, und somit ist das auch zu dem, glaube, immer noch so teuersten Trainertransfer aller Zeiten gekommen.
Also wer kocht die Suppe? Da bist du eben ein bisschen ausgewichen.
Ich koch dir nachher eine Suppe.
Nein, nicht mir, sondern überhaupt. Also die, du stehst dann auf und dann, was war denn, wie lange sind die Herrschaften dann da? Stunde, zwei, drei, vier? So lange, wie es dauert.
Oh, ich habe ja mit dem DFB, ich glaube, die erste Verlängerung, die wir gemacht haben, da haben wir ja 6-7 Stunden gesessen. Vor der Euro. April. Ich glaube, April 2024 war das.
Jetzt ist ja das Transferfenster, habe ich zum Auftakt gesagt, seit 10 Stunden zu. Jetzt habt ihr Julian Nagelsmann verlängert, Tom Bischoff transferiert und Angelo Stiller auch verlängert. Mhm. Auch alles in dieser Phase. Mhm. Hätte man das nicht vor oder nachher irgendwie, dass sich das alles ein bisschen entspannt, oder ist es dann Zufall?
Ja, also, dass jetzt innerhalb einer Transferperiode Verträge verlängert werden, ist nichts Ungewöhnliches. Das ist, da geht es ja nicht um die Transferperiode oder um das, was drumherum passiert, sondern es geht darum, dass der Verein und der Spieler, bei Angelo war es so, seit einigen Wochen, Monaten im Gespräch sind und dass man sich da zum Ziel gesetzt hat, pass auf, wir wollen das dann direkt Anfang des Jahres irgendwann mal so oder so beenden. Wir wollen zu einem Abschluss kommen, entweder wir verlängern wir oder wir bleiben im alten Vertragsverhältnis. Und dann ist der Spieler ja auch daran interessiert, dass das so kommt. Und da kann ich dem Spieler nicht sagen, ja, pass auf, wir machen das im Februar oder im März, weil ich habe jetzt gerade andere Sachen zu tun. Ja.
Wie lange hat das gedauert? Oder wie lange dauert so eine Verhandlung dann bei so einem Spieler wie Stiller, der da eine super Rolle spielt beim VfB, der jetzt zum Kreis der Nationalmannschaft gehört, der für mich zu seiner Expertise auf dem Platz einen sehr ausgeglichenen Eindruck macht eigentlich. Also ein Spieler, wo viele Vereine, glaube ich, sagen könnten, also, der wird ja echt gut passen. Dauert das dann 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen?
Also in dem Fall hat es länger gedauert, unterschiedlich. Es gibt Transfers, Verlängerungen, das haben wir dann innerhalb von 2 Tagen geregelt. Ich werde nie vergessen, als wir Toni das letzte Mal verlängert haben in Madrid, die letzte Verlängerung von Toni Kroos, das glaube ich auch schon mal irgendwo gesagt, die hat 2 Minuten gedauert, noch nicht mal. Perez kommt in Raum.
Der und Präsident.
Genau, der Präsident von Real Madrid, und sagt, machen wir so, wie wir es haben. Ne? Also Tonis Geld, euer Geld. Okay, steht auf, gibt die Hand, fertig. Ende. Ja, die gibt's, die Sachen. Und es gibt natürlich auch, klar, Themen, die ziehen sich über mehrere Wochen. Ja, das ist, und schau mal.
Aber was ist dann der größte Knackpunkt? Das Geld ist natürlich, der eine möchte so viel, der andere möchte so viel. Das ist irgendwann, sage ich jetzt als Außenstehender, wissen ja beide Parteien, in welcher Range sich das bewegt. Also was ist so ein Spieler wert, wie viel... Okay, da kommen wir gleich drauf. Behalte deinen Gedanken.
Wissen vielleicht, aber ja, okay, wollen aber, ist was anderes.
Aber dann, also was sind die großen Knackpunkte? Vertragsdauer, Ausstiegsklauseln. Also ich habe jetzt mit vielen Sportdirektoren oder Sportvorständen gesprochen, die natürlich alle das Interesse haben. Also Ausstiegsklausel soll es bei uns auf keinen Fall mehr geben, weil natürlich die Vereine immer das Heft in der Hand haben wollen, logischerweise, wenn es dann irgendwie bei Mario Götze war, da stand ja was drin, 30 Millionen, glaube ich, plus minus.
Nicht? 37 damals, ja.
37, stimmt. So, also dann muss Dortmund sagen, wenn jemand das Geld bringt, okay, wir können nichts machen. Was sind die großen Knackpunkte?
Ja, du hast das schon gut beschrieben. Die wirtschaftlichen Rahmendaten sind die großen Knackpunkte. Und da kommt es drauf an, ist das ein gestandener Spieler oder ist das ein junger Spieler? Ich bin bei einem jungen Spieler immer ein Freund davon, alle Fälle mal durchzudenken und die dann auch in einem Vertrag niederzulegen. Ja, also gerade bei einem Spieler, der gerade vielleicht aus der Jugend rauskommt, diese Brücke in den Profifußball rübergeht, sich auf einmal nicht mehr nur gegen 2 Jahrgänge durchsetzen muss, sondern gegen 16, 17 Jahrgänge. Was passiert? Wie kriegt er das auch vom Mentalen hin und so? Da kann ja viel passieren. Und deswegen sollte man im Vorfeld immer schauen, wenn es gut läuft, dann haben wir eine Regelung. Und wenn es nicht gut läuft, dann haben wir auch eine Regelung. Und bei gestandeneren Spielern, dann geht es natürlich irgendwo, ja, ums Geld. Ja, also wenn man jetzt glaubt, dass wir Spielminuten verhandeln oder Stammplatzgarantien, sind Scheiß lese ich ja immer mal wieder. Du kannst natürlich bei jungen Spielern, und das sollte man auch tun, eine Regelung finden, wenn der dann doch nicht auf Spielzeiten kommt, ja, dann muss man da wieder ein Way Out haben. Das ist zumindest etwas, was ich sehr stark befürworte.
Das steht dann da drin in dem Vertrag.
Das gibt's, ja, natürlich. Das gibt's. Ausstiegsklauseln, ich habe da eine ganz andere Meinung, ja, und da wollte ich eben drauf hinaus. Hast du mal drüber nachgedacht, warum es einen Menschen wie mich gibt? Warum gibt es Berater? Wobei dieser Begriff Spielerberater ja sowieso ist total abgeklatscht. Ja, wir sind ja, das hört sich an, als wenn wir nur unsere Meinung transportieren oder dem Spieler irgendwas reinsingen und damit ist es getan. Also wir machen ja heutzutage was ganz anderes. Ja?
Ich glaube aber nicht, dass es darum geht, dass es... Bleiben wir jetzt bei dem Oberbegriff Berater oder Beratung. Ich glaube, dass es darum gar nicht geht. Ich glaube, was ja immer wieder kommt, ist ja, wie groß ist der Anteil der Agentur, die sie bekommt, für welche Leistung. Das wird ja immer diskutiert. Also ist das ein gerechtfertigtes Honorar oder Gehalt? Ich sage ja nur, dass ein Spieler eine Beratung braucht.
Und nee, das ist aber nicht richtig, Sebastian, weil das ist eine Diskussion, die machen die Medien auf. Speziell das Kicker-Sportmagazin immer eine Woche nach der Ende der Transferperiode, da wird immer darüber
berichtet. Ja, aber wer sie aufmacht, ist ja egal.
Aber nee, stopp,
das ist eine gesellschaftliche Diskussion.
Nochmal, lass mich doch mal, ich bin ja im Inner Circle. Und im Inner Circle sieht es so aus, dass die Clubs und die erfahrenen Sportdirektoren und auch Vorstände, und ich habe mit diesen Menschen wirklich seit ganz vielen Jahren ganz, ganz viel Kontakt, froh sind, dass es Menschen wie mich gibt. Und nicht, ich sag mal, diese sogenannten Lucky Puncher, die dann irgendwo, was weiß ich, im Restaurant oder in irgendeinem Club mal einen Spieler kennenlernen und dann aufgrund eines Vertrauensverhältnisses oder einer Freundschaft zu einem Spieler mit zu einer Verhandlung gehen und dann mit irrsinnigen Themen kommen. Also sprech mal mit Markus Krösche, mit Sebastian Kehl, mit Marcel Schäfer, mit Simon Rolfes, wie sie alle heißen, was sie da teilweise, dann sind die schon froh, die wissen, okay, jetzt kommt der Struth durch die Tür, der weiß, wovon er spricht, kann vielleicht auch mal ein bisschen teurer werden, aber das ist real. Das ist nicht irgendwo aus dem Phantasialand gezogen. Aber meine Frage an dich war, was glaubst du, warum gibt es, das bleiben wir von mir aus bei dem Begriff Spielerberater, warum gibt es die?
Weil der Spieler eine Betreuung braucht, die über das Sportliche hinausgeht und er gerade, wenn es um Verlängerungen oder neue Vereine geht, große Sicherheit braucht, dass er das Richtige tut in dieser Vertragsgestaltung. Und das können halt nicht so viele Leute.
Okay, ich erkläre es mal anders. Irgendwann gab es ja auf einmal mehr und mehr Spielerberater. Irgendwann in den 60er Jahren angefangen, gar nicht wahrgenommen, in den 70er Jahren gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, der erste, der uns allen noch so ein bisschen in Erinnerung ist, ist Norbert Flippen, hat damals
Lothar Matthäus.
Ja. Günter Netzer war sein erster Spieler, etc. Also, aber wie kam es, dass auf einmal so ein Mensch in diesem Fußballbusiness stattgefunden hat?
Schwan war übrigens der erste mit Beckenbauer.
Ja, aber das waren andere Sachen, ja. Das waren nochmal andere Sachen. Da ging es noch um andere Themen. Also, das ist sowieso wieder eine Geschichte für sich. Wie hat sich unser Business in den letzten 40 Jahren verändert? Ich habe das Glück gehabt mit Flippi damals, als ich einen Spieler von ihm übernommen habe, Eugen Polanski. Da waren wir zum Frühstück verabredet und aus dem Frühstück wurde ein ganzer Tag. Und diesen Tag werde ich nie vergessen, als der Mann mir erzählt hat, wie der so in dieses Geschäft eingestiegen ist, was alles passiert ist. Ne? Dann auch immer mit diesem schnelllebigen Geschäft, wie sich das verändert hat, zu kämpfen. Ich weiß heute genau, wovon er damals gesprochen hat. Es ist bei uns heute ein bisschen anders, aber dieser Business hat sich so verändert. Das ist so ein wirkliches Haifischbecken geworden. Das ist nicht mehr mit dem zu vergleichen, wie das vor 30, 40 Jahren stattgefunden hat. Aber die Diskussion ist ja hier gerade eine andere. Ein Berater oder die Berater sind entstanden, weil die Interessen des Spielers ganz andere sind als die des Vereins. Also ein Verein, ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Irgendwann bleiben wir mal bei Borussia Mönchengladbach, ist ein Spieler in die Kabine gekommen und hat gesagt, oh, boah, ich habe einen neuen Vertrag, ich verdiene jetzt 15.000 Mark. Da saß dann neben einer, da sagte, wie, du verdienst jetzt 15.000 Mark? Ich habe 18 Tore dieses Jahr geschossen, ich verdiene 7. Wie geht das denn? Verstehst du? Das wird irgendwann mal so begonnen haben, dass der Spielerberater versucht hat, natürlich die Interessen seines Spielers, also dem, der da 7.000 verdient hat, der da in der Kabine saß, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich weiß nicht, ob die Situation 1:1 so tatsächlich stattgefunden hat, aber ich kann es mir vorstellen, der wird ja dann irgendjemandem davon erzählt haben. Und dann wird derjenige gesagt haben, pass auf, lass mich mal mit deinem Sport, mit dem Manager da sprechen, ich mach das mal, ich rede jetzt mal mit dem. Und glaube, so ist der Business entstanden. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Jetzt sagst du gerade, die Vereine, mit denen du sprichst, die wollen keine Ausstiegsklauseln haben. Ich sehe das komplett anders. Ich mache mich da auch jetzt gerade ein bisschen unbeliebt, aber ich habe ein Problem damit, wenn ein Spieler bei einem Club 1 Million verdient, es kommt eine Anfrage und der Verein will für diesen Spieler 30 Millionen Ablösesumme haben. Habe ich ein Problem mit, weil ich die Relation nicht sehe. Ich sehe die Relation nicht mehr. Und deswegen habe ich das auch schon mehrfach angestoßen. Ich stoße da nur auf taube Ohren, ich verstehe das auch. Aber ich habe gesagt, warum findet man nicht hier mal ein Regularium? Warum sagt man nicht, okay, wir finden einen Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Gehalt und der Laufzeit des Spielers. Von mir aus auch noch nach Status. Ist das ein Nationalspieler oder nicht? Und daraus ergibt sich eine Ablösesumme. Und dann hat man diesen ganzen Palaver nicht. Und noch etwas zur Ablösesumme, das würde ich auch mal sagen. Die werden ja auch immer, die Höhe der Ablösesumme, die werden ja auch immer ganz gerne auf die Berater. Also wir sind dafür verantwortlich. Der Berater ist für die hohen Ablösesummen verantwortlich. Das stimmt auch nicht. Oder es stimmt nicht nur. Es gibt oft Transfers, wo ich mich frage, wie kann ein Verein für diesen Spieler gerade tatsächlich die und die Summe verlangen oder auch bekommen? Also ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, rechter Verteidiger, der wechselt für 15 Millionen. Und du bist jetzt Sportdirektor bei einem anderen Club. Und jetzt kommt, was weiß ich, in der nächsten Transferperiode einer, du hast einen Spieler ungefähr gleiches Niveau, gleiche Qualität, gleiches Alter, also ziemlich viele Parallelen. Hat einen Marktwert von 3 Millionen. Jetzt kommt ein Club, dann erinnerst du dich doch an den Transfer von letztem Jahr und dein Vorstandsvorsitzender sagt dann auch, hey Mann, wieso haben sie den Spieler für 3 Millionen verkauft? Die Hoffenheimer, die haben den letztes Jahr für exakt den gleichen Spieler, also gleiche Qualität, für 20 verkauft. Das heißt, so haben sich die Ablösesummen hochgeschaukelt über die Jahre. Das ist mit einem Argument. Das hat der Berater gar nichts mit zu tun. Im Gegenteil, ich bin ganz großer Freund davon, wenn man wirklich wenn man vereinbaren könnte, dass es reguliert wird. Dass es eben nicht bis ins Maximum hinaus verhandelt werden kann.
Gut, in Spanien ist es ja Pflicht, deswegen sind es ja auch 500 Millionen dann, die da stehen. Also an festgeschriebenen Ablösesummen. Mhm. Also,
ja, das ist ja
so. Also dann umgeht man es halt. Ne? Also man findet ja immer wieder irgendeinen Trick. Aber wer du es gesagt, mit 1 Million verdient er, dann gibt es eine Anfrage, dann will der Verein 30 Millionen. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich zu dir der Sportdirektor oder der Sportvorstand und sagt, pass auf, wir machen das so, der verdient bei uns wirklich gut, also angemessen, dafür machen wir aber keine Klausel. Dann wird dein Argument ja entkräftet. Hat Bischof eine Ausstiegsklausel? Hat Stiller eine? Okay.
Ja, du kriegst von mir keine Antwort. Ja? Also jetzt hier nicht.
Wann gibt's denn die Suppe?
Ja.
Wie träumst du dann manchmal nachts von Transfers? Also
ja.
Raubt dir das den Schlaf?
Ja, ganz klar.
Wenn es nicht vorangeht oder wenn?
Ja.
Wenn du merkst, der Spieler ist nicht
weniger, ist nicht so happy weniger, damit, aber oder? Bin ich ehrlich, ich werde gerade in solchen Tagen. Ja, das geht ja jedem Menschen so. Ne? Du nimmst was mit ins Bett und wirst nachts wach und denkst darüber nach. Und bei mir ist es halt oft in Transferperioden so, dass ich nachts wach werde und in dieses Thema reingehe. Ja, das ist passiert. Mhm. Träumen davon. Also ich werd,
man beschäftigt sich damit.
Ja.
Und die Nähe zu einem Spieler, also Menschen haben ja unterschiedliche Zugänge zu anderen Menschen. Also es gibt Menschen, die sind einem sympathisch, da stimmt alles so und da gibt es ja Menschen, bei denen ist das anders. So, das ist ja bei deinen oder bei euren vielen Spielern ist es ja auch so. Jetzt bist du manchen Spielern vielleicht ein bisschen näher als dem anderen. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob der netter ist oder besser Fußball spielt, sondern so sind Menschen ja nun mal. Hältst du dich aus so einer Art über die Beraterrolle hinausgehende, wie soll ich, so eine Art Vaterfigur oder so, hältst du dich da raus oder versuchst du dir rauszuhalten? Oder geht
das manchmal gar nicht? Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt schon Spieler, die ja jetzt nicht die Vaterrolle in mir suchen, aber Gespräche mit mir führen, in denen ich dann mich dabei erwische, dass es väterlich wird. Und das ist auch normal, weil ich bin 58 Jahre alt, ich mache diesen Business seit 18 Jahren, ich habe eine gewisse Lebenserfahrung, ich habe eine gewisse Berufserfahrung und das gehört auch dazu. Ich habe gerade gestern noch einen Spieler angerufen, das ist ein holländischer U21-Nationalspieler, der spielt in Belgien und da ging es um ein Angebot aus einem exotischen Land und dann habe ich ihm erklärt, ich das für falsch halten würde, wenn er da jetzt hingeht. Und diese Gespräche, jetzt nicht nur bezogen auf ein exotisches Land, sondern grundsätzlich auf einen Wechsel, auf eine Situation, auf ein Verhalten, die gibt es sehr oft. Also ich habe, ich will mich jetzt gar nicht so als Psychologe oder als Hobbypsychologe hier auftun.
Aber die Rolle gibt's auch mal.
Ja, nicht mal, die gibt's sehr oft und immer mehr. Die gibt's immer mehr. Sowieso ein Thema, dass da wächst es dann, das geht mir dann auch zu weit. Und wenn ich dann spüre oder merke, ey, hier musst du vielleicht nochmal tiefer reingehen oder nochmal eine Frage stellen, dann wird dann auch mal vielleicht drüber gesprochen, ob man da nicht eine Instanz weitergeht, wenn du verstehst, was ich meine, was im Leistungssport mehr stattfindet, als man glaubt. Also wir haben, ich kann das mal sagen, ganz, ganz viele Spieler, die in einer Art mentalen Coaching sind, in einer Art mentalen Betreuung sind. Weil, wie Jupp Heynckes das schon vor vielen Jahren sagte, große Karrieren werden im Kopf entschieden und das sind auch nur Menschen und die haben genauso ihre Probleme und ihre Themen, ihren Druck, wie jeder andere auch.
Ich glaube, dass nahezu alle Spitzensportler sich Unterstützung holen für den mentalen Bereich.
Nein, nicht alle, aber ich sage sogar noch zu wenig. Das ist ein Thema, was, aber das würde auch jetzt zu weit führen, aber das ist ein Thema, was wir schon seit vielen, vielen Jahren intern diskutieren und auch ein kleines Netzwerk aufgebaut haben, dass wir wirklich unseren Spielern, wenn da Hilfe benötigt wird oder wenn wir auch merken, uiuiuiui, hier musst du nochmal hinterfragen, dass wir dann auch direkt vermitteln können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch das ist viel mehr geworden, wie es sowieso in der Gesellschaft mehr geworden ist.
Und wie oft kommt es vor, dass ihr oder du mal sagst, pass auf, mein Freund, das geht mir jetzt so auf den Keks alles, wie du dich verhältst, wie du dich benimmst, wie du völlig fernab, ob der jetzt gut Fußball spielt oder Einsatzzeiten hat, das machen wir so nicht weiter?
Ja, das kommt vor, Gott sei Dank sehr selten, aber das kommt vor und das ist auch schon, das ist ja eben angesprochen, also Menschen auch in unserem Business, ne, wir müssen schon irgendwo zusammenpassen, wir brauchen da schon ein Vertrauensverhältnis, ja, und darauf basiert das auch alles und wenn man dann doch mit seinem Werteraster, so nenne ich das jetzt mal, und mit den vielleicht unterschiedlichsten Charaktereigenschaften nicht zusammenpasst, dann sollte man das besprechen und auch beenden. Das habe ich auch schon getan, klar.
Wie sagt man denn ab eigentlich, wenn jetzt ein Verein so richtig motiviert zu dir kommt und glaubt, er hat eigentlich die besten Karten, einen Spieler von euch zu transferieren oder zu verlängern und dann sagst du irgendwann...
Ja, das wird nichts anderes sein. Du wirst ja auch schon mal ein Angebot in deinem Leben gehabt haben und hast abgesagt.
Ja.
So, und so sieht das genauso aus. Ich lasse das gerne die Spieler selber machen.
Wird es auch mal laut irgendwie? Ruft dich dann mal ein Sportdirektor an und sagt...
Ja gut, das ist ja die altlegendäre Geschichte. Ich habe es auch in meinem Buch damals ein bisschen genauer beschrieben. Ich glaube, bin in meinem Leben noch nie so beschimpft und beleidigt worden wie damals von Michael Zorc, als Marius für den Bayern ging. Natürlich wird es auch mal laut. Das ist oft sehr emotional, ja. Und wenn du dann als Verein dich um etwas bemühst und mehrere Gespräche führst, Verhandlungen führst und der Spieler entscheidet sich dann doch für was anderes, dann kriegst du das als Berater natürlich ab. Aber auch hier sage ich dir, was meinst du denn, wie oft wir Absagen bekommen, uns dann dem Spieler erklären müssen? Spricht keiner drüber.
Und wie oft sind die Spieler dann sauer? Und
sagen, nein, der Spieler,
was hättet ihr doch und warum
was heißt sauer? Was heißt sauer? Aber der Spieler kriegt natürlich dann auch aufgrund, und auch in unserem Business hat sich ganz, ganz viel verändert. Die Frage von seinem Bruder, von seinem besten Kumpel, vom Vater oder was weiß ich. Aber Mensch, wieso haben die denn jetzt abgesagt? Was hat denn der Struter gemacht?
Oder ein anderer Berater ruft den Spieler an und sagt, ich hätte das hingekriegt.
Ja, genau, klar. Das gibt's. Da appelliere ich natürlich immer so ein bisschen an den Intellekt eines Spielers, weil das ist so. Das muss er sich dann selber fragen, ne? Also was für einen Anteil hat da wirklich mein Berater, ja? Also das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber natürlich, ne? Es kommt immer eine Emotion auf, sowohl auf der Vereinsseite als auch auf der Spielerseite, auch auf der Beraterseite, wenn man eine Absage erfährt. Ist doch klar.
Wir kommen zu Dino Topmalon, Eintracht Frankfurt. Mhm. Der hat Omar Marmoush verloren für 18 Millionen. Ist das eine Transfersumme, die gerechtfertigt ist? Du hast aber eben gesagt, wenn es Dinge gäbe, die das eingrenzen und selber machen würde, wäre es einfacher. Ist das gerechtfertigt oder nicht?
Also, mir wäre es lieber, es würde im Vorfeld eine Regelung geben, wann ein Spieler für welches Geld wechseln darf. So, das haben wir aber nicht. Und deswegen kann ich dir nur die Antwort darauf geben, Preis richtet sich immer nach Angebot und Nachfrage. Ich glaube, dass dieser Spieler im Sommer 60 Millionen wert gewesen wäre und das dann halt durch den Winter. Im Winter ist immer alles teurer. Im Winter ist immer alles teurer. Und dass man als Eintracht Frankfurt so ein Angebot nicht ignorieren kann, ja, das kann ich verstehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber die Frage war ja, du hast ja gesagt, wir kommen jetzt auf Dino Topmöller, dass man als Trainer natürlich den Spieler, der bis zu diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr wichtiger Teil, wenn nicht der Teil der Truppe war, schmerzhaft vermisst, das ist ja klar. Aber das ist halt, Dino hat das ja schon mal erfahren, damals mit Kolomoani am letzten Tag der Transferperiode war der weg und es musste kompensiert werden. Und ein Stück weit ein Sportvorstand, also Axel Hellmann wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, dafür ist ein Trainer da, um das zu kompensieren, um das auszugleichen.
Das ist ja euer Trainer, also ihr seid auch die Berater von Dino Topmöller, oder ist bei euch in der Agentur, wie man das ausdrücken möchte. Der hat natürlich jetzt die Chance, mit Frankfurt Champions League zu spielen in dieser Saison. Wie viel schlechter sind denn die Chancen ohne Marmoush?
Ja, messbar. Messbar.
Dann ruft der Dino dich an und sagt, pass auf, Volker, jetzt ist der Marmoush weg, ich soll aber trotzdem die Champions League erreichen. Wie soll das gehen?
Ganz so läuft's nicht. Aber natürlich sprechen wir auch darüber. Und natürlich spreche ich dann auch mit Markus Krösche darüber. Das ist auch irgendwo ein bisschen mit, hab's ja eben schon mal gesagt, ich bin ja sowas wie ein Informationslieferant. Also es geht ja gar nicht darum, Marmoush ist verkauft, Punkt. 80 Millionen, Eintracht Frankfurt muss so ein Angebot annehmen, rein wirtschaftlich. Es geht ja darum, wie ersetzt man diesen Spieler? Ich drück's mal so aus. Ist damit getan, dass man das natürlich mit anregt und sagt, hör mal, also ihr müsst ja jetzt einen Ersatz holen, ja? Und ob man Marmoush 1:1 ersetzen kann, das bezweifle ich mal. Er hat ja einen Megalauf gehabt, dieser Spieler. Und vielleicht macht man dann nicht nur einen Transfer, sondern zwei Transfers. So ist es ja jetzt auch passiert, aber nicht auf mein Verlangen hin, um Gottes Willen. Also, aber natürlich versucht man im Sinne des Gesamten, da sind ja auch noch ein paar Spieler von uns, die wir begleiten mit Kevin Trapp und Mario Götze, sind wir natürlich auch daran interessiert, dass der Erfolg der Mannschaft und des Vereins, dass das weiter funktioniert. Und versucht natürlich da irgendwie zu unterstützen. Ja. Aber du darfst dir das nicht so vorstellen, dass man als Berater, also ich mache das nicht, dass man dann als Berater versucht zu dominieren und vielleicht sogar noch einen Vorteil daraus zu generieren. Ich drücke mich mal so aus, das wird einem ja dann auch oft unterstellt, oh, jetzt geht der weg, der macht der Trainer sagt, ich will den und den Spieler haben, dann rufst du da an und sagst, pass mal auf, du kannst jetzt mit mir zusammen zu Eintracht Frankfurt wechseln. Also das funktioniert zumindest auf unserer Ebene und auf dem Level, auf dem wir uns bewegen, nicht.
Und auf der anderen Seite sprichst du dann mit Krösche und sagst, pass auf, Markus oder Herr Krösche, wahrscheinlich Markus, jetzt ist der Marmoush weg und ihr verpflichtet jetzt auf den letzten Drücker noch den Batshuayi aus der Türkei, der irgendwie die Lücke mitfüllen soll mit denen, die jetzt noch da sind. Jetzt kommen wir aber nicht und sagt meinem Trainer, er soll die Champions League erreichen. Und wenn nicht, war es nicht erfolgreich.
Nee, ganz so läuft es nicht. Also ich glaube, dass wenn du jetzt in dem Beispiel, in dem Thema Eintracht Frankfurt bleiben möchtest, dass da Menschen arbeiten, die schon real sind und wissen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Und dass sich Eintracht Frankfurt mit, ich glaube, 6 Punkten Vorsprung auf dem VfB Stuttgart gerade mit dem Thema Champions League auseinandersetzt, das ist ja wohl normal. Ob das ein Muss ist oder ob man, ich gehe mal zurück, am Anfang der Saison davon ausgegangen ist, dass man da steht, wo man jetzt steht. Das bezweifle ich.
Ja, Ambitionen verschieben sich ja. Ne? Also ich würde jetzt davon ausgehen, wenn das...
Sebastian, ich komme aus Köln, ich weiß, wie das funktioniert. Ja,
jetzt sind alle super happy, hätten wir nicht gedacht und so Wahnsinn und tollster Start und hin und her und super gemacht und mit Marmoush und Etikette und Tritra Trullala und so. Und jetzt rein theoretisch verspielen die das. Jetzt in den letzten 14 Spielen sagen, ja, das war aber schon enttäuschend. Ich erinnere mich übrigens, nach Spieltag 20 waren wir noch 6 Punkte vor. Genau. Wo sind die Punkte hin? Aber gut, wir werden es abwarten, in jedem Fall. Also spielt Frankfurt Champions League in der nächsten Saison oder nicht? Vielleicht.
Ich würde mich freuen, ja.
Hast du Handball geguckt? Ja. Julian Köster ist bei euch.
Ja, wir bei uns, also wir haben jetzt vor einigen Jahren mit unserer neuen Agentur, mit der 360 Media auch angefangen, Athleten außerhalb des Fußballs zu betreuen. Julian Köster ist einer davon. Aber ich habe Handball auch immer schon gerne geguckt. Also wenn große Turniere da waren, ne? Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia, dann habe ich das gerne geguckt. Und ich habe echt gelitten, muss ich echt sagen. Ich habe echt gelitten, als sie da so brutal ausgeschieden sind gegen Portugal. Nicht ganz so gelitten wie bei unserem Viertelfinale gegen Spanien. Naja, ich erwisch mich dabei, wie leidenschaftlich ich immer noch Sport gucke. Ja? Also werde ich oft gefragt, ist das jetzt nur noch ein Business oder ist da auch noch eine Portion Leidenschaft dabei? Und da ist noch eine ganz große Portion Leidenschaft dabei und das ist auch schön so. Das macht
Gut, sonst wird es ja vielleicht auch keinen Sinn machen, ne? Wenn man es jetzt nur noch aus Antrieb Wirtschaftlichkeit macht. Ich glaube, dann trifft man vielleicht auch falsche Entscheidungen. Aber was ist eure Ambition? Also Julian Köster ist jetzt ein Beispiel, ist natürlich im Moment der junge Hero am deutschen Handballhimmel. Mhm. Was noch?
Was unsere Ambition ist? Naja, die Idee war halt mit der 360 Media in unterschiedliche. Wir machen einen Podcast zusammen. Wir sind ein Part der Icon League. Wir haben viele spannende Projekte noch vor uns, über die man heute noch nicht final sprechen kann. Und wir haben gesagt, warum sollen wir nicht auch mal Sportler, also das wäre ich rede von Top-Athleten in anderen Sportarten mit unserem Netzwerk, mit unserem Know-how begleiten. Und da haben wir jetzt mit begonnen, haben mit Linus Strasser im Skisport, mit Julian Köster im Handball die ersten beiden Protagonisten glücklicherweise gewinnen können. Und jetzt schauen wir mal, was da in Zukunft noch passiert. Und ich finde es auch übrigens sehr spannend, wenn du unterschiedlich, ich habe es auf unserer Weihnachtsfeier gemerkt, Julian, weil er in Köln lebt, war eine kleinere Weihnachtsfeier, also ohne unsere Athleten. Wir haben aber mal Julian dazugeholt, weil es frisch war, weil es neu war. Haben ein paar ehemalige Spieler eingeladen und ganze Mitarbeiter waren dabei. Und ich finde es spannend, wenn du Sportler untereinander zusammenbringst. Ja. Und ich glaube, es gibt sogar eine Sporthochschule, ein Institut, die das sogar wissenschaftlich macht, Sportarten miteinander verknüpft. Ich finde sowas unwahrscheinlich spannend. Aber uns macht das mega Spaß und ist übrigens auch ein ganz toller Typ. Also,
war bei uns im Podcast, kann ich nur bestätigen, ist ein Wahnsinnstyp. Und gerade wenn die Spitzensportler sich untereinander austauschen, was da für eine Energie und für einen Flow entsteht, ist unfassbar.
Ja.
Also weil die auch so neugierig sind, wie die anderen das machen. Also wie trainieren die, was trainieren die, wie bereiten die sich vor, was für ein Mindset haben die. Also die sind ja sofort auf einer Ebene, auch wenn sie völlig unterschiedliche Sportarten betreiben, ich glaube, dass das total hilfreich ist, ja. wenn die sich austauschen und wirklich so ein bisschen immer von sich preisgeben, wie was, warum funktioniert. Aber lass uns jetzt am Ende auch noch ein bisschen über die Zukunft sprechen, weil du sagtest, was ihr alles machen wollt. Ihr überlegt ja, einen Campus zu bauen, sozusagen. Besser gesagt, es gibt schon Facilities, also es gibt eine große Industriehalle mit Backstein, die cool aussieht. Ist das eine Idee, wo ihr dann alles zusammenbringen wollt? Also alles, was ihr habt, was einzahlt auf eure Sportler?
Also, ich habe ja eben schon gesagt, dass sich unser Business total verändert hat. Ja? Also früher ging es im Schwerpunkt darum, was auch immer noch das Kerngeschäft ist. Unser Kerngeschäft ist, Fußballspieler zu akquirieren und die dann irgendwann in ein Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Ob die jetzt bei ihrem Verein verlängern oder ob die wechseln, das ist das kaufmännische Ziel schon immer.
Das sind 90%.
Unsere Berufszone, nein, eben nicht mehr. Also, um das zu tun, ich drück's mal so aus, um das zu tun, das sind 90% unseres Umsatzes, ja. Da bin ich bei dir. Aber um das zu tun, musst du heute mehr liefern. Du musst mehr anbieten einem Spieler. Und so ist es in den letzten Jahren entstanden, dass wir Trainer bei uns beschäftigen, dass wir Physios bei uns beschäftigen, dass wir sogar, ich glaube, mittlerweile 7 oder 8 Köche hauptberuflich eingestellt haben.
Die machen die Brokkolisuppe.
Das wäre doch eine Idee. Im Vorfeld hätte ich es wissen müssen. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt hier so einen Koch noch rumlaufen.
Nein, oder? Nein, ich fühle mich sehr wohl mit der Butter.
Ich kann die Suppe auch selber machen. Wenn du nachher eine Suppe haben willst, aber du beißt da gar nicht rein.
Ja, ich.
Naja, also.
Wegen der Remoulade.
Wir haben, und ich habe immer davon geträumt, das mal irgendwann alles unter ein Dach zu bringen. Ja, also, dass wir praktisch wie so ein kleines Leistungszentrum haben, wo aber alles stattfindet. Also wo unsere Athleten hinkommen, wo die trainiert werden, wo die behandelt werden, wo vielleicht auch mal ein Arzt dabei ist, wo vielleicht auch das Thema mit angesetzt wird, über das wir eben gesprochen haben, also Mentales, wo unsere Köche, Ernährungsberater, wo alles da ist, wo aber auch der ganze administrative Bereich stattfindet, wo wir unsere Meetings machen, wo unsere Videoanalysten sitzen. Also alles unter einem Dach, alles, was du dir vorstellen kannst.
Das habt ihr jetzt auch, aber das ist eben nicht unter einem Dach.
Genau, das ist dezentralisiert und wir haben jetzt eine Location gefunden oder einen Standort gefunden, wo wir das gerade, ja, man kann es ja sagen, wir sind sehr weit, so drücke ich mich mal aus.
Bist du zufrieden?
Mit dem Campus oder mit meinem Business?
Mit der Transferperiode, mit dem Campus, mit der Idee für die Agentur, mit deinen neuen Leuten.
Ja, ich bin, also das, da erwische ich mich dann schon selber bei, auch wenn ich mal nachts wach werde und vielleicht mich mit einem Thema aufhalte und mal anderthalb Stunden wach liege, bin ich aber im Großen und Ganzen, oder ich habe es geschafft, dahin zu kommen, mehr über das nachzudenken, was funktioniert hat, als über das, was nicht funktioniert hat. Das ist dann mal ein Moment, da ärgert man sich und dann denkt man, das hätte vielleicht anders laufen können, aber ich glaube, dass wir als Agentur in den letzten Monaten wieder ganz, ganz tolle Sachen erleben durften und du hast es eben angesprochen, ich komme aus einer Generation, wo die Fußballnationalmannschaft nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat oder hatte, als das vielleicht bei dem einen oder anderen jungen Menschen heute passiert. Ich kriege das ja mit, also heute ist Real Madrid, Barcelona, Manchester City und so, das ist so bei den jungen Menschen dieses Nonplusultra. Ich komme halt nochmal aus einer anderen Generation und ich bin sehr stolz darauf, dass wir als Agentur einen Bundestrainer vertreten dürfen und vor allen Dingen bin ich stolz darauf, was der Bundestrainer mit seiner Mannschaft in den letzten Jahren oder in der Zeit, seitdem er da ist, geschaffen hat. Und wir sitzen hier an einem Tisch, wo das seinen Ursprung hatte und alleine sowas macht zufrieden. Macht jetzt nicht borniert oder sowas, ja, also nicht falsch verstehen. Es macht einfach zufrieden und glücklich. Es ist ein schönes Thema und ja, ich werde ja immer wieder damit konfrontiert und auch ein Stück weit veräppelt von dir ja selber auch, dass ich die letzten Jahre immer mal wieder gesagt habe, ich will weniger machen, ich will sogar mal ganz raus und bin jetzt wieder in einer Phase, wo ich da ja, eher weniger drüber nachdenke, als ich das vielleicht vor einem Jahr mal gemacht habe.
Vielen Dank, Volker.
Ja, gerne.
Großen Spaß gemacht.
Das war Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.